Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen, Gemeinde. Es ist Mittwoch, der 7. September 2022. Und ich beehre euch heute Morgen mit meiner schönsten Stimme, mit meiner verrauchtesten Stimme. Warum? Weil ich gestern Abend zu viel geraucht und gesoffen habe, um heute Morgen halb besoffen hier zu sitzen. Oder weil ich gestern einen Film synchronisiert habe, um das Gehalt beim RBB ein bisschen aufzustocken. Nein, nichts dergleichen. Ich bin wieder auf Tour. Ja, gestern Abend war ich in Braunschweig. Liebe Grüße. War schön, war draußen in einem Park und war sonnig und die Sonne schien, also noch ein bisschen, dann wurde es dunkel. Und je dunkler es wurde, desto besser wurde es, weil, wenn es dunkel ist, muss der Künstler das Publikum nicht sehen. Und es ist nicht gegen das Publikum, sondern einfach nur schön, wenn man die Menschen nur hört. Das ist übrigens häufig so im Leben. Man wünschte sich, viele Fressen, die man sehen muss, nicht zu sehen, sondern nur zu hören. Und das gilt übrigens auch für die Fresse in diesem Morgen-Podcast, die zum Glück auch nur zu hören ist. Ja, und das war schön gestern. Und jetzt bin ich wieder in Berlin und habe natürlich wie immer nicht geschlafen, sondern diesen Podcast für den neuen Tag vorbereitet. Und ich muss sagen, gestern, ich war ja wirklich im richtigen Leben. Ich habe echte Menschen gesehen, ihnen die Hand geschüttelt, also den Ellenbogen, und in selbigen genießt. Und ich muss sagen, man spürt das Entlastungspaket bei den Menschen. Man spürt es, ja, sie sind schon entlasteter. Also sie sind alle 10, 15 Kilo leichter gewesen durchs Entlastungspaket und haben das auch gezeigt. Wobei man sagen muss, es gibt natürlich auch Frust über die Politik. Ja, jetzt nicht nur bei den Montagsdemos in Leipzig, sondern auch sonst. Nachdem man sich am Sonntag bei der Verkündung des Entlastungspakets in der Ampel noch kollektiv auf die Schulter geklopft hat, gab es mittlerweile schon wieder Ärger. In der Ampel, also nicht außerhalb, nicht bei den Wählern, sondern bei den Politikern. Und zwar wegen Robert Habecks Atomverlängerungsmittelweg. Ja, Grüne und SPD unterstützen die Entscheidung, zwei Meiler, einen Bayern, einen Baden-Württemberg, zumindest als Rückversicherung bis zum Frühjahr in Betrieb zu lassen. Zumindest sagen sie das offiziell. Richtig unzufrieden dagegen ist man in der Oppositionspartei der Regierung, in der FDP.
Die Parteispitze fordert eine Laufzeitverlängerung, sonst würden absurd hohe Stromkosten auf die Verbraucher zukommen. Parteichef Christian Lindner hält es für notwendig, die Atomkraftwerke bis 2024 am Netz zu lassen.
Also warte mal, gleich bis 2024 verlängern? Das ist schon mutig, alle Achtung. Besonders da Christian Lindner es ja war, der schon im Januar erkannt hat, dass Atomkraft keine Zukunftstechnologie ist, weil sie, Zitat, damals nicht versicherbar sei und darum aus der Zeit gefallen sei. Ja, das waren Worte, die Christian Lindner der Erste mal benutzt hat. Christian Lindner der 25., der jetzt ein halbes Jahr später offenbar reagiert, will davon aber nichts mehr wissen. Der sagt, Atomkraft, mega gut, muss jetzt sein, denn jetzt ist ja Ukraine-Krieg und der hat die Welt verändert und der hat vor allem dafür gesorgt, dass die Ampelkoalition bei den Menschen nicht so wahnsinnig beliebt ist. Stattdessen aber die Union in den Umfragen wieder oben auf ist und was macht man da als wendiger Opportunist? Man wanzt sich natürlich gern an den ran, der erfolgreich ist und versucht sich vom verstrahlten Atomkraft-Ja-Bitte-Aufkleber, dem Megaseller aus dem Friedrich-Merz-Merchandising-Bauchladen, noch ein paar Strahlen abzuholen. Ja, die Atomkraft, man muss es wirklich sagen, sie erlebt in diesen Tagen eine erstaunliche Renaissance. Je unsicherer die Zeiten, desto größer der Wunsch nach einer noch unsichereren Technologie. Für viele aber ist die Atomkraft irgendwie das Gegenteil, so eine Art Wetten, dass unter den Technologien. Ein Wunderwerk der Technik, eine Energiequelle für die Ewigkeit, das über allen Zeiten schwebt und über den Niederungen all der erneuerbaren Joko- und Klaas-Energien steht, die ihre Energie immer nur mit Solarstrom-Gutmenschentum überdecken. Ja, so sehen das viele tatsächlich. Und jetzt in der Retrowelle, da holt man sie eben wieder raus. Die alten Tommy Gottschalk-Meiler aus der guten alten Zeit, die sagen, Herrschaften, aufgepasst, ich bin ein Brennstab und gleich verbrannt, aber ihr, da sind wir. Ja, diese Fossile aus der Vergangenheit sind neuerdings die Zukunft. Das verbindet Fernsehen, das Medium aus der Vergangenheit, mit der Kernkraft der Technologie aus der Vergangenheit. Und es gibt gute Nachrichten für alle Fluggäste, die sagen, Masken, ich hab keinen Bock mehr. Bald fallen die Masken. Und zwar nicht, weil die Lufthansa sich doch wieder dafür entschieden hat zu streiken. Nein, das ist vorbei. Sondern weil auch bei Flügen von und nach Deutschland Masken bald nur noch optional sind. Also faktisch wird sie keine Sau mehr tragen. Wie immer, wenn sie optional sind. Es darf also wieder ganz unverblümt dem Sitznachbarn ins Gesicht gehustet werden. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf. Denn das ist der eigentliche Grund, warum ich fliege. Weil selbst wenn ich mich vorher getestet habe und nichts habe, mag ich dieses beiläufige, wo man nicht weiß, ist es schon Altershusten, noch Keuchhusten oder einfach nur Raucherhusten und alle um mich rum erschrecken. Ich bin so ein Schreckgespenst, das liebe ich und in Zukunft wird es wieder meine Haupttätigkeit an Bord von Eurowings, EasyWingsJet und Luftdings Hansa sein.
Tatsächlich hatten sich vor allem die Liberalen für ein Ende der Maskenpflicht in Flugzeugen eingesetzt.
In diesen Zeiten ausgerechnet an die Vernunft der Menschen zu appellieren, ich muss sagen, das zeugt von einem positiven Menschenbild, sagen wir eher von einem naiven Menschenbild und einer großen Liebe zur Freiheit. Aber wir erinnern uns, es gab schon Ende August Ärger, als die Leute von Scholz and Friends, wir alle kennen die beliebte Beratungsagentur von King Olaf, dem Temperament-Titan, als damals an Bord des Regierungsfliegers nach Kanada die Regierungsmitglieder und auch die Journalistinnen und Journalisten keine Masken getragen haben. Das war zwar völlig in Ordnung damals, wegen des PCR-Tests für alle vorher, aber der oberste Hüter der Freiheit in der Bundesregierung, Justizminister Marco Buschmann, hat es damals schon so kommentiert.
Politisch würde ich uns empfehlen, als Bundesregierung, dass wir überall die gleichen Regeln anwenden, die auch sonst gelten. Jedenfalls in vergleichbaren Situationen, wo eine Maschine genutzt wird, wie eine andere Linienmaschine auch, dann dort am besten die gleichen Regeln anzuwenden.
Und jetzt ist klar, auch im Flugzeug des Bundeskanzlers werden bald alle Mitreisenden die gleichen Regeln wie alle anderen Menschen befolgen. Die Frage ist, müssen die dann auch alle einen PCR-Test machen? Also die anderen Menschen, denn die Leute in der Regierungsmaschine haben ja genau das gemacht. Da möchte ich die langen Gesichter erstmal sehen. PCR-Test? Ich will fliegen, verdammte Scheiße. Warum muss ich jetzt einen PCR-Test machen? Lass mich an Bord, ich mach die Scheiße nicht mit. Ich warte doch nicht 1000 Stunden, bis ich mal ein Ergebnis kriege. Nein, jetzt müssen alle einfach nur so keine Masken tragen. Und weil die Lufthansa sich ja, wie gesagt, mit den Piloten gerade im Tarifkonflikt vollkommen überraschend geeinigt hat, steht im nächsten Pauschalurlaub mit vollem Flieger und geimen, speienden Sitznachbarn praktisch nichts mehr im Wege. Ich sage nur, ich freue mich drauf. Ah, ich liebe es, wie ein alter weißer Mann zu klingen. Und wir versuchen heute mal in diesem Podcast was ganz Besonderes. Wir gucken mal über den Tellerrand. Bitte nicht erschrecken und jetzt direkt abschalten und irgendeinen Billig-Podcast hören. Nein, auch jetzt gibt es noch was zu lernen. Denn wir stellen fest, auch in anderen Ländern macht die Politik gewaltigen Murks und da erscheinen widersprüchliche Haltungen in unserer Bundesregierung doch eher gerade harmlos zu sein. Wir gucken uns am besten zunächst mal die Türkei an. Hey, guck, da ist immer noch Erdogan. Haben wir auch lange nichts von gehört. Aber jetzt mal wieder. Bitteschön.
Europa erntet, was es gesät hat. So kommentiert der Präsident der Türkei Erdogan die Gasknappheit in weiten Teilen Europas. Die Länder hätten mit ihren Sanktionen Russlands Präsident Putin gegen sich aufgebracht.
Gut, klar, ganz Unrecht hat Erdogan damit nicht, wenn er sagt, dass Europa auch eine gewisse Verantwortung für die hohen Energiepreise trägt. Es klingt bei ihm aber fast so, als ob Russland ganz frei von Verantwortung ist. Wie kommt's denn bloß dazu, dass Erdogan ein Putin-Versteher ist? Brüder im Geiste, kann ich mir nicht vorstellen. Waren halt die bösen Europäer, die ihn ein bisschen geärgert haben, den lieben Erdi. Wenn man sich die Rhetorik von Erdogan dieser Tage anhört, dann muss man sagen, man stellt fest, er scheint sich Putin nicht nur wirtschaftlich nahe zu fühlen, sondern auch emotional-politisch, vielleicht kann man es so sagen. Und wenn es nach ihm ginge, dann könnte die Türkei demnächst den verhassten Nachbarn Griechenland angreifen. Ja, kein Witz. Wir können plötzlich eines Nachts kommen. So hat es Erdogan gerade wirklich gesagt. Ja, dramatisch genug. Grund für die Drohung gegen Griechenland war die angebliche Ausrichtung von griechischen Luftverteidigungssystemen auf türkische Jets. Und tatsächlich hat Erdogan diesen Satz in der Vergangenheit gerne mal gesagt, bevor die türkische Armee dann tatsächlich mal eines Nachts vor der Tür stand. Zum Beispiel in Syrien. Pass auf, Erdi. Bitte, jetzt nicht auch noch du. Ja, wir haben jetzt genug Irre, die sich gerade daneben benehmen. Und du bist noch kein Komplett-Irrer, aber ein Halber. Und guck mal eher, dass du ein Viertel-Irrer wirst und nicht zum Kompletten. Das wäre sehr schön. Vielen Dank. Wie ich weiß, ist Erdogan Hörer dieses Podcasts und hört auf mich. Deswegen ab jetzt wieder alles in Ordnung. Und nach Erdogan kommen wir noch zu dem Mann, auf dessen Rückkehr wir wirklich seit Jahren gewartet haben. Aber das sage ich seit Jahrzehnten. Silvio Berlusconi. Ja, Signore Bunga Bunga. Ist auch wieder da.
Quello che è importante, il bunga bunga, sì, ma il bunga bunga non è.
Der Mann, dessen Körper eigentlich nur noch aus Ersatzteilen besteht, also eigentlich ist er bereit für eine Karriere im Dschungelcamp. Und wer es nicht glaubt, kann sich ja mal ein aktuelles Foto von Berlusconi angucken. Tja, viele dachten, dass der Mann vielleicht schon gar nicht mehr lebt. Man hat ja auch wirklich ewig nichts von ihm gehört. Ich habe auch gedacht, was ist mit ihm? Ist er glücklich geworden? Hat er sein Hirn verloren? Oder einfach so gedacht? Ich ziehe mich zurück. Schön wäre es gewesen. Nein, denn das Wahlbündnis seiner rechten Partei Forza Italia mit der noch rechteren Lega von Matteo Salvini und den postfaschistischen Brüdern Italiens, angeführt von der Politikerin Giorgia Meloni, könnte bei den jetzt anstehenden Parlamentswahlen tatsächlich erfolgreich sein.
Die drei Parteien liegen in den aktuellen Umfragen vorne. Meloni hat immer wieder betont, dass sie bereit zum Regieren sei.
Meine Fresse, kann man dann nicht irgendwas dagegen tun? Also, jetzt habe ich schon auf Erdogan eingeredet. Ich kann jetzt auch noch nicht auch noch Silvio Berlusconi davon überzeugen, dass es besser ist, den Blödsinn bleiben zu lassen. Aber vielleicht kann irgendjemand irgendwie verhindern, dass eine Postfaschistin Regierungschefin in Italien wird. Wird ja immer dunkler in Europa, verdammt nochmal. Und vielleicht kann ihr mittlerweile fast 86-jähriger Bunga-Bunga-Freund dann im Oktober Außenminister werden oder sowas. Uiuiui. Da gibt's bestimmt genügend gemäßigte Konservative in der europäischen Politik, die sich davon sofort distanzieren würden, wie immer. Wir Konservative distanzieren sich ja gerne von Faschisten, deswegen haben sie auch so gnadenlos protestiert, als Orban an die Macht kam. Wir alle erinnern uns, ne? Bestimmt ist auch Manfred Weber, CSU-Mitglied und mittlerweile Vorsitzender der EVP-Parteienfamilie im Europaparlament, also da, wo Orban rausgeflogen ist, radikal dagegen, also wirklich radikal. Was sagt der denn genau zu Berlusconis Forza Italia?
I want to underline that for me it's obvious that Forza Italia is inside of the center-right coalition's most experienced party. The people there have knowledge, have experience about how to run a country, how to do the necessary steps in front of us.
Erfahrung haben die Leute in der Forza Italia. Ja, das ist doch mal ein schönes Kompliment und ein Garant dafür, dass hier jemand die Situation wirklich ernst nimmt und einschätzen kann. Danke, Herr Weber. Berlusconi ist mit Sicherheit auch einer, der viel Erfahrung hat. Unter anderem auch Erfahrung beim Sex mit Minderjährigen. Und das qualifiziert natürlich für jedes Amt.
Quello che è importante, il bunga bunga, sì, ma il bunga bunga non è.
Na, wenn das mal kein wirklich heißer Herbst in Italien wird.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
In London geht's heute für Liz Truss einen Tag nach ihrer Ernennung zur Premierministerin direkt weiter mit den sogenannten Prime Ministers Questions. Alle Abgeordneten im britischen Unterhaus können ihr als Regierungschefin kritische Fragen stellen. Das Ganze gilt als eine erste Bewährungsprobe für die konservative Politikerin. Während man in Westminster also ein neues Gesicht begrüßt, kehren zwei alte Nasen an ihre einstige Wirkungsstätte zurück. Heute werden nämlich im Weißen Haus die offiziellen Porträts von Ex-Präsident Barack Obama und seiner Frau Michelle enthüllt. Die Zeremonie wird normalerweise vom direkt nachfolgenden Präsidenten durchgeführt. Wahrscheinlich hatten aber weder Obama noch Donald Trump Lust, sich bei so einer Gelegenheit die Hand geben zu müssen.
Die Zahl des Morgens.
Die Zahl des Tages ist heute die 200, denn Brasilien feiert heute auf den Tag genau 200 Jahre Unabhängigkeit. Soweit der schöne Teil. Jetzt kommt der schlechte. Das Datum wird von Anhängern des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro genutzt, um große Aufmärsche mit Zehntausenden Teilnehmenden in den Straßen zu veranstalten. Mal gucken, wie viele da vorbeigucken werden. Da werden die Montagsdemos von Leipzig plötzlich ganz harmlos. Aber mal ganz abgesehen davon, herzlichen Glückwunsch Brasilien zum 200. Geburtstag. Soweit haben wir Deutschen es bisher noch nicht gebracht. Mindestens nicht, ohne dazwischen mal einfach so einen Weltkrieg angezettelt zu haben.
Wach und wichtig. Das Interview.
Heute endet das 7. östliche Wirtschaftsforum im fernen Osten Russlands, genauer gesagt in Wladiwostok. Mit dabei sind so lupenreine Demokratien wie unter anderem China und Myanmar. Auch der russische Präsident Wladimir Putin ist naturgemäß vor Ort und hält dort eine Rede. Klingt alles ein bisschen nach Business as usual. Laut Kreml soll es auch um die militärische Spezialoperation in der Ukraine gehen. So nennt man ja bekanntlich in Russland ein bisschen euphemistisch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und Überfall auf die Ukraine. Derzeit scheint es aus russischer Sicht ganz gut zu laufen. Milliardengewinne mit Öl, trotz Sanktionen, ein ordentlicher Haushaltsüberschuss und rein zufällig ist auch noch ein hoher Energiefunktionär einfach mal so aus dem Fenster gefallen, nachdem er Russlands Einmarsch in der Ukraine kritisiert hatte. Zufälle gibt's. Unfassbar, was möglich ist in diesem Russland. Alles wieder unter Kontrolle, das ist also die Frage. Schon vor dem Krieg hat Osteuropa- und Russland-Experte Thomas Urban in seinem Buch Verstellter Blick, die deutsche Ostpolitik, einen äußerst kritischen Blick auf die Entwicklungen in Russland geworfen. Und jetzt ist er bei Wach und Wichtig im Gespräch. Aus Warschau zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Urban.
Guten Morgen.
Laut Russland läuft alles super für den Kreml seit Ende Februar. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Wie steht es um die russische Wirtschaft allgemein?
Das sieht gar nicht so super aus, wenn man einem Bericht trauen darf, der in der letzten Nacht von westlichen Agenturen verbreitet wurde. Der Bericht stammt von russischen Wirtschaftsexperten. Sie sehen voraus, dass ab dem nächsten Jahr die Sanktionen voll durchschlagen werden. Also es wird eine Rezession in Russland geben. Man erwartet, dass diese Rezession bis Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre anhalten wird. Erst dann kann bei günstigen Bedingungen wieder das Niveau aus der Zeit vor dem russischen Angriff, dem neuen russischen Angriff auf die Ukraine erreicht werden. Das ist die eine Nachricht. Die zweite Nachricht ist auch wenig erfreulich für die Russen. Sie kriegen nicht die Unterstützung an Rüstungsgütern aus China, die sie sich versprochen haben. Die iranischen Drohnen, die sie gekauft haben, funktionieren offenbar nicht so sehr und sind den westlichen Drohnen weit unterlegen. Man sieht das ja auch, dass die Front steht. Es passiert ja wenig und im Süden, im russisch besetzten Teil der Südukraine, mussten sie sogar ganze Landstriche aufgeben.
Welche Rolle spielt bei dieser Analyse denn der Krieg in der Ukraine genau?
Der Krieg der Ukraine ist ja der Auslöser für die Sanktionen. Und man geht davon aus, nicht nur, dass die bisherigen Sanktionen durch den Westen durchschlagen, vor allen Dingen zum Beispiel die großen Technologieembargos, die haben ja Auswirkungen zum Beispiel auch für die Produktion von Erdöl und Erdgas, wenn die Komponenten, die ersetzt werden müssen, weil es irgendwelche Schäden gibt, nicht nachgeliefert werden können, dann fällt die Produktion. Also es spielt eine große Rolle, dass der Westen bisher geschlossen ist, Russland von bestimmten technologischen Gütern abzuschirmen. Das Embargo schlägt auf die russische Wirtschaft durch. Der zweite Punkt ist, wegen dieser zunehmenden wirtschaftspolitischen Isolation verlässt eine ganze Generation von Computerspezialisten, von IT-Spezialisten Russland. Es sind bereits mehrere 10.000. Und nach diesem internen russischen Bericht erwartet man, dass es in den nächsten Jahren noch weit über 100.000 sein werden.
In den letzten Wochen gab es ja immer mehr Rückschläge für die russische Armee, zum Beispiel auch gut sichtbare Angriffe der Ukraine auf militärische Einrichtungen auf der Krim und die gerade gestartete Gegenoffensive im Osten des Landes. Kriegt die Bevölkerung in Russland diese Entwicklungen überhaupt mit? Und wenn ja, wie reagiert sie drauf? Von außen scheint es ja so, als stünde der Großteil der Russen noch immer hinter Putin.
Das ist offenbar so, aber es ist schwierig zu beurteilen, weil es ja keine Umfragen gibt. Was man weiß, ist, dass die junge Generation viel kritischer dazu steht. Die junge internetaffine Generation hat ja die Möglichkeiten, sich auch über westliche Medien zu informieren. Nicht nur, dass man der jungen Generation gut Englisch spricht, sondern es gibt ja dann auch westliche Nachrichtenportale auf Russisch. Das Problem ist, die Basis der Putin-Fans in Russland, das sind die Leute, die von internationalen Medien abgeschnitten sind, auf dem Land leben und die man auf seine Seite bringen kann mit Parolen, Russland ist wieder mächtig und wir kehren zum alten Imperium zurück und so weiter. In der jungen Generation sieht man das kritischer. Soziologen erwarten, dass die ganze Sache umkippt, wenn offenbar wird, dass die russische Armee nicht vorwärts kommt oder sogar schwere Rückschläge hinnehmen muss.
Der Krieg war für viele Deutsche ja nicht absehbar. Offenbar, weil sie sich nicht so richtig mit dem beschäftigt hatten, was Putin so vorhatte. Denn eigentlich war es ja klar, was er da vorhatte. Für die osteuropäischen Länder dagegen war vieles sehr viel stärker absehbar. An welchem Punkt haben Sie gedacht, dass eben nicht nur die Krim das Ziel Putins ist?
Das war mir klar, spätestens seit 2014, als die Russen in den Donbass einmarschiert sind, also in das ostukrainische Industriegebiet. Es war dann klar, dass sie eine Landverbindung vom Donbass zur Halbinsel Krim schaffen wollen. Also, dass das passieren wird, das war mir seit 8 Jahren klar. Ich habe nicht gedacht, bis zum Februar, als diese Eskalation des Krieges begann, dass sie auch direkt Kiew angreifen werden, weil man ja weiß, dass Kiew militärisch sehr gut geschützt ist.
Der tschechische Botschafter hat in einem Interview im Deutschlandfunk gesagt, dass die Tschechen froh waren, dass Angela Merkel Wladimir Putin im Zaum gehalten hat. Das Problem war aber ein fehlender Plan B. Wenn Putin doch mal einen Krieg anfängt und ein ganzes Land einnehmen will, wie hätte so ein Plan B aussehen können?
Man hätte sich nicht in dieser Weise abhängig machen dürfen von russischen Rohstoffen. Es wurde ja sogar in Berlin die Parole ausgegeben, die Russen sind von uns abhängig, weil sie unser Geld brauchen. Eine Rechnung, die damals schon nicht stimmen konnte. Der große Fehler von Angela Merkel war, dass sie einerseits den Charakter Putins gut erkannt hat. Sie hatte also keine Zweifel daran, dass das ein brutaler Machtpolitiker ist, den die Interessen anderer Völker überhaupt nicht interessieren. Aber andererseits hat sie dann in ihrer großen Koalition nicht durchgesetzt, dass man die Geschäfte mit Russland zurückfährt, sondern hat sogar Nord Stream 2, also den zweiten Strang der Erdgasleitung durch die Nordsee abgenickt. Das hätte sie nicht tun sollen.
Wenn ich die letzten Jahrzehnte die Russlandpolitik des Westens betrachte, dann muss ich immer wieder an das berühmte Stichwort Entspannungspolitik denken oder so Begriffe wie Wandel durch Handel. Ist es das, was den Weg zum Krieg in der Ukraine eigentlich geebnet hat? Also wollten wir unbedingt das Richtige tun und haben dabei unter der Hand das Falsche gemacht?
Es sieht wohl so aus. Man hat nicht gelernt aus dem Rückschlag der großen Entspannungspolitik vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren haben ja Willy Brandt und Egon Bahr den Dialog mit Russland und mit der Volksrepublik Polen begonnen. Und das sah so aus, als ob man dann miteinander auch ins Geschäft kam. Also es wurden ja die großen Verträge geschlossen. Die Deutschen liefern Röhren, die Russen liefern Erdgas. Handel durch Wandel würde also bedeuten, es gibt Stabilität und Frieden. Man hat aber völlig außer Acht gelassen, dass die Russen einen Teil ihrer Deviseneinnahmen schon damals in den 70er Jahren genutzt haben, um ihre Armee hochzurüsten, um ihr Raketenarsenal auszubauen. Sie sind ja dann auch in Afghanistan einmarschiert, haben mehrere Länder in Afrika, in Angola, Äthiopien, Mosambik destabilisiert und dort Marionettenregimes installiert. Das alles wurde in Deutschland verdrängt und man hat genau denselben Fehler gemacht in der Putin-Zeit. Man hat die russische Hochrüstung finanziert.
Angela Merkel hat in ihrem ersten Interview nach ihrer halbjährigen Medienpause einen Moment geschildert, in dem Wladimir Putin 2007 in Sotschi zu ihr sagte, dass der Zerfall der Sowjetunion die schlimmste Sache im 20. Jahrhundert gewesen sei. Hat die deutsche Seite solche Äußerungen in den vergangenen Jahren denn einfach gar nicht ernst genommen?
Doch, das wurde schon wahrgenommen, aber das galt so als irgendeine abseitige, kuriose Meinung. Ich meine, als deutscher Politiker hätte man schon sagen sollen, also lieber Wladimir Wladimirovich, das schlimmste Ereignis im 20. Jahrhundert, das war der Holocaust, das war der deutsche Vernichtungskrieg in Osteuropa, aber das war bestimmt nicht der Fall der Sowjetunion. Man hat das ironisch kommentiert, Putin hat den Phantomschmerz, dass das Imperium weg ist, aber man hat das nicht ernst genommen.
Blicken wir doch mal auf den eigentlichen Anlass unseres heutigen Gesprächs, das Wirtschaftsforum in Vladivostok. Zum ersten Mal fand das ja übrigens auch 2015 statt, also praktisch direkt nach der Annexion der Krim durch Russland. Dort soll ja vor allem auch Normalität suggeriert werden. Kann das gelingen?
Es klappt nicht, weil schon wichtige Mitgliedsländer dieses Forums nicht das machen, was Putin möchte. Ich nenne nur die beiden Erdöl- und Erdgasförderländer Kasachstan und Aserbaidschan. Aserbaidschan spielt überhaupt nicht mit jetzt bei der Geschichte, dass Putin die Ukraine wirtschaftlich auch erdrosseln will. Und der kasachische Präsident sagte sogar in Moskau vor ein paar Wochen, wir erkennen nicht die Besetzung des Donbass an, also die beiden künstlichen Volksrepubliken, und wir werden nicht diesen Krieg unterstützen. Er sprach von Krieg und nicht von militärischer Spezialoperation. Das war ein Schlag für Putin.
Es nimmt ja unter anderem beim Wirtschaftsforum in Vladivostok auch die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneißl teil. Es sind aber auch Länder wie China, Indien und Iran vertreten. Wie wichtig ist dieses Forum für den Kreml denn tatsächlich? Zeigt das eine Neuausrichtung der russischen Volkswirtschaft Richtung Osten?
Es ist ein schwieriges Problem für den Kreml, denn in Moskau sieht man natürlich, dass man durch das Embargo und die geschlossene Haltung des Westens eigentlich immer mehr in den Orbit Chinas hineingerät, was man gar nicht will. Andererseits, Indien ist natürlich dabei, als aufstrebende Macht aus der früheren Dritten Welt, aber die Inder schauen auch mit großer Skepsis auf die Annäherung zwischen Moskau und Peking. Es gibt ja nun die Erbfeindschaft zwischen Chinesen und Indern. Also es wird auch nicht so sein, dass Putin jetzt auf einmal die Inder auf seiner Seite haben wird. Ich glaube, dass das ein ziemlich verzweifeltes Herumrudern von Putin ist, um nach außen noch eine Fassade aufrechtzuerhalten.
Und können Sie sich ein Szenario vorstellen, in dem Deutschland und andere westliche Länder in Zukunft auch bei diesem Forum wieder dabei sein könnten? Was müsste dafür passieren? Außer Wladimir Putin sieht ein, dass das alles keinen Sinn mehr hat und einfach mal den Krieg beendet, was nicht der Fall sein wird.
Da müsste er den Krieg beenden, eben, das wird nicht der Fall sein. Er kann das nicht, er hat das zu einer so hohen, großen Sache erklärt, er kommt da nicht mehr raus. Ich fürchte, das wird wirklich auf dem militärischen Schlachtfeld entschieden, diese Sache.
Das sagt Thomas Urban, Autor und Osteuropa-Experte, im Gespräch bei Wach und Wichtig zum Wirtschaftsforum in Vladivostok, featuring Wladimir Putin, China, Indien und all die anderen, die wir in diesen Tagen so wahnsinnig lieb haben. Vielen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Dankeschön.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
Tweet von Gallenbitter. Ich heize meine Wohnung diesen Winter mit den rund 80.000 Teelichtern, die ich völlig sinnentleert in den letzten 20 Jahren bei IKEA gekauft habe.
Ende der Denkpause.
Leute, das war der Mittwoch bei Wach und Wichtig. Ich glaube fast die letzte Ausgabe für diese Woche aus Berlin. Morgen Abend melde ich mich aus Bielefeld. Ja, ist wirklich wahr. Morgen muss ich im Hotel sein, kann ich nicht nach Hause fahren. Also nicht in mein Studio, wo ich ja wohne. Und deswegen morgen Abend eine Folge aus Bielefeld. Und ich spare mir jetzt jeden Witz darüber, dass die morgige Folge wahrscheinlich nicht stattfinden wird oder dass es sie gar nicht gibt. Denn es wird sie geben, egal woher ich produziere. Und so ein Flachwitz, den würde ich hier niemals machen. Noch nicht mal ganz am Schluss des Podcasts, wenn mir wirklich gar nichts mehr einfällt. In diesem Sinne, bis morgen, liebe Freunde.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.